Ja, wir kommen dann zu dem vierten Kapitel des ersten Timotheusbriefes, dem ich die Überschrift gegeben habe, falsche und rechte Lehre. Dieses Kapitel beginnt mit dem Vers, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Und dann wird gesagt, worin diese Lehren bestehen. Sie verbieten zu heiraten, Vers 3, und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Wenn wir hier also lesen, dass der Geist es ausdrücklich sagt, dann war das in diesen Tagen, in der Apostel Paulus lebt immer noch der Geist der Weissagung, der also Dinge, zukünftige Dinge offenbar machte, hier wohl mit einer gewissen Betonung, weil das heißt, er sagt es ausdrücklich, in späteren Zeiten. Damit ist nicht also die Tage der Apostel gemeint, sondern die Tage, die denen folgen würden. Und dann würden solche Lehren aufkommen. Und hier wird jetzt gezeigt, was letzten Endes die Quelle dieser Lehren ist, nämlich dämonische Mächte. Erschreckend ist natürlich, dass diese dämonischen Lehren hier an zwei Beispielen verdeutlicht wird, was ihren Inhalt betrifft, nämlich das eine, das verboten wird zu heiraten, und das andere, das geboten wird, sich von Speisen zu enthalten. Ich erwähnte vorhin lobenswert eine der großen Konfessionen, christlichen Konfessionen, die an dem einen festhält, dass das Lehren des Wortes Gottes den Männern vorbehalten bleibt in Gottes Wort, das erwähnte ich lobend. Aber das andere muss ich auch genauso tadeln. Dieselbe Glaubensgemeinschaft verbietet ihren Priestern zu heiraten, nicht? Das sogenannte Zölibat. Und hier wird gesagt, was der Ursprung dieser Lehre ist, es ist dämonisch. Das muss uns klar sein. Und viele der Missstände, die ja von der Presse auch liebend gern aufgegriffen werden und wofür diese Kirche vor allem weitaus mehr als die andere große Kirche angeklagt wird, ist ja der Missbrauch von Kindern. Und dass das sicher auch seinen Grund teilweise jedenfalls in diesem Zölibat hat, das liegt nahe. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, habe mich aber jetzt auch nicht mit der katholischen Lehre über das Zölibat beschäftigt, das muss ich auch sagen. Verstehen kann ich es überhaupt nicht. Petrus, der erste Papst in ihrem Verständnis war er ja der erste Papst, der war verheiratet, nicht? Keine Frage, denn er hatte eine Schwiegermutter. Das wird uns in den Evangelien schon gesagt. Paulus war nun wirklich unverheiratet, aber auf den berufen sie sich ja auch nicht als Papst, sondern gerade auf den anderen, auf Petrus, der verheiratet war. Also ganz das, und das ist natürlich auch dieselbe Konfession, die gewisse Speisegebote hat, nicht? Früher durfte dann freitags nur Fisch gegessen werden, kein Fleisch, nicht? Egal wie teuer der Fisch ist, das war dann egal. Eine Seezunge ist nun ein bisschen teurer als ein Putenfleisch. Das spielt ja nun keine Rolle. Man meint damit eben an dem Freitag, der Tag, wo der Herr gekreuzigt wurde, da müsste man auf Fleisch verzichten. Alles das ist sowas Abartiges. Gottes Wort sagt hier ganz klar, dass die Speisen zur Annehmung sind mit Danksagung. Wir wissen, dass im Judentum gewisse Speisen verboten waren. Der Jude durfte kein Schweinefleisch essen, durfte auch zum Beispiel kein Pferdefleisch essen, nicht? Ein Pferd ist kein Wiederkäuer, hat auch keine gespaltenen Hufen. Das waren ja Voraussetzungen für Tiere, die der Jude essen durfte. Gazelle durfte er zum Beispiel essen. Nicht? Gazelle ist ein Wiedergäuer und hat auch gespaltene Hufen. Diese Dinge, ich sagte ja vorhin schon, dass wir nicht mehr unter Gesetz stehen. Wir finden das auch eindeutig, wie Petrus das lernen musste. Gott nahm gerade die Speisevorschriften als ein Bild, um ihm zu zeigen, dass er doch alle Freiheit hatte, in das Haus eines Heiden zu gehen. Er sollte ja Cornelius das Evangelium verkündigen, Apostelgeschichte 10. Und normalerweise hätte er als Jude das Haus eines Heiden nicht betreten. Und dann kam dieses Gesicht, was er hatte, wo ein Tuch aus dem Himmel kam mit allerlei nach jüdischem Gesetz unreinen, kriechenden Tiere. Und Gott sagte, schlachte und iss. Dreimal geschah dieses Zeichen. Und als er noch darüber nachdachte, was das zu bedeuten hatte, dann waren die Abgesandten des Cornelius unten an der Tür und baten ihn mitzukommen. Und er hat das dann auch verstanden. Und da werden uns ja zwei Dinge gezeigt. Einmal der Unterschied zwischen Juden und Griechen wird im Christentum aufgehoben. Er durfte das Haus, musste sich dann später in Jerusalem dafür rechtfertigen, nicht, dass er das Haus eines Heiden betreten hatte, dass er den sogar getauft hatte. Und wir wissen, er hat sich dann verteidigt, hat gesagt, wie Gott gewirkt hat, dass der Heilige Geist auf sie gefallen war, gleich wie auf sie in Jerusalem damals. Und das war das eine, was Gott klar gemacht hatte. Und das andere war, was er ihm gleichzeitig auch gezeigt hatte, dass es für Gott keine unreinen Tiere als solche gab, nicht? Und so haben auch wir keine Speisevorschriften. Wenn jemand persönlich glaubt, Vegetarier sein zu müssen, dann soll er das tun. Aber er soll nicht meinen, damit geistlicher zu sein als andere, die das sind, die also Fleisch essen. Und er sollte vor allem nicht, ich kenne solche Fälle, Gläubige, die dann andere bedrängen, du darfst auch kein Fleisch essen. Nicht? Das, natürlich, es ist wahr, Adam war das Fleisch nicht gegeben, dem ersten Menschenpaar. Das geschah erst unter Noah. Unter Noah wurde dann dem Menschen auch das Fleisch zur Nahrung gegeben, aber nicht das Blut. Beachten wir, dass das Verbot, Blut zu essen, kein jüdisches Gesetz ist. Das hat nichts mit dem jüdischen Gesetz zu tun. Das wird zwar im jüdischen Gesetz wiederholt, aber gesagt wird es Noah. Und das ist nicht das Judentum. Und wir wissen, in der Apostelgeschichte war dies eines der Dinge, das auch die Heiden beachten sollten. Sie sollten kein Blut essen. Das ist auch für uns heute verbindlich. Das Blut gehört Gott, in dem Blut ist die Seele. Ich weiß, dass man natürlich in Kriegszeiten die Blutwurst, Entschuldigung, wenn ich das so offen anspreche, sehr geschätzt hat, weil es eben einfach ein sehr billiges Nahrungsmittel war. Ich will auch diese Menschen nicht verurteilen. Aber ja, das ist heute natürlich überhaupt kein Argument mehr, das zu sich zu nehmen. Der Preis, ja, das ist unsinnig. Sondern ich glaube, wir sollten uns hier an die Gebote Gottes halten. Das Blut gehört Gott. Aber sonst ist uns nichts verboten. Natürlich, die Nahrung ist uns gegeben zum Genuss, aber wir sollen uns auch von nichts beherrschen lassen. Ja? Also Fresssucht ist auch etwas, was Gott nicht möchte. In dem Zusammenhang möchte ich auch etwas sagen in Bezug auf Alkohol. Auch hier sind manche Geschwister, vor allem die aus den östlichen Ländern gekommen sind zu uns, wie ich denke an die Geschwister, die aus Russland gekommen sind. Sie haben in ihren Ländern, sehen Sie den Genuss von Wein oder Bier als absolute Sünde. Es wird jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen, der also dabei ertappt wird, wenn er Alkohol zu sich nimmt. Ich kann dem noch ein gewisses Sinn abgewinnen, wenn man weiß, wie in Russland viele Männer dem Alkohol ergeben sind und wirklich trinken bis zum Umfallen. Dennoch ist das Verbot, ist es keine Sünde, ein Glas Wein zu trinken. Ich hatte damals unter solchen Mennoniten mal gesagt, ihr hättet also den Paulus wirklich ausschließen müssen, weil er sagt, gerade dem jungen Timotheus, der oft Magenprobleme hat, trinke ein wenig Wein wegen deines häufigen Unwohlseins. Ich sagte, er hätte den Paulus ausschließen müssen, der solche Ratschläge gibt. Aber beachten wir, Paulus sieht es fast mehr als Medizin an bei Timotheus, nicht? Und sicher nicht so, dass er, wir wissen, die Schrift sagt, wir sollen voll heiligen Geistes werden und nicht voll süßen Weines, nicht? Und zudem ist es auch noch so, denn ein Trunkenbold wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen, nicht? 1. Korinther 5 zeigt uns das. Wenn jemand in der Öffentlichkeit als Trunkenbold da ist, dann sollte er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, wie ein Hurer auch. Dinge, die heute kaum noch Beachtung finden. Aber Gottes Wort ist da ganz klar. Ich will dann nur sagen, dass man da ausgewogen ist. Ein Glas Wein darf sein, aber trinken sollen wir uns als Christen nicht. Keiner Weise. Und ich weiß, dass natürlich so ein Übergang schleichend sein kann. Plötzlich ist man da, wo man nicht hin wollte. Und da ist es sicher gut, rechtzeitig das zu erkennen. Außerdem meine ich natürlich, dass wenn in der Gemeinde ein Alkoholiker ist, also ein Ehemaliger, meine ich, ein solcher, der süchtig war, dann sollten die anderen Gemeindeglieder äußerst darauf achten, in seiner Gegenwart kein Alkohol zu sich zu nehmen, um ihm keine Versuchung zu geben, ja. Paulus war da auch sehr rücksichtsvoll. Er hat gesagt, wenn mein Bruder es stört, dass ich Fleisch esse, dann esse ich kein Fleisch. Tue ich nicht. Ich gebe meinem Bruder keinen Anstoß. Paulus war frei, Fleisch zu essen, aber er war auch frei, darauf zu verzichten, wenn er einem anderen dadurch Schaden zufügte. Und so meine ich, ist das gerade beim Thema Alkohol so. Das ist jetzt hier nicht direkt das Thema. Es gehört aber eben zu diesem Essen dazu und ich wollte das erwähnen. Alle Gesetze dort sind nicht wirklich geistlich. Das Wort Gottes ist da sehr ausgewogen zu diesem Thema. Dann heißt es aber, dass, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Das ist sicher sehr gut, wenn wir die Gewohnheit haben, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, wie wir das vorhin auch getan haben, wenn wir dafür danken. Wir sollten uns auch nicht schämen, wenn wir nun in der Öffentlichkeit mal ein Essen zu uns nehmen, sei es im Restaurant, sei es in der Mensa oder wo, dass wir auch dort beten. Auch wenn die Leute um uns herum ein wenig komisch gucken, das ist heute ja nicht mehr üblich zu beten bei Tisch, so sollten wir diese gute Gewohnheit auch in der Öffentlichkeit nicht aufgeben. Und manches öffentliche Gebet zum Essen, das kann ja in Stille gesprochen werden, war schon ein schönes Zeugnis Ungläubigen gegenüber, die aufmerksam geworden sind. Und ich habe als Student manchen gläubigen Studenten einfach dadurch kennengelernt, dass ich bei Tisch in der Mensa gebetet habe. Dann hat das ein anderer Gläubiger gesehen und nach dem Essen ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, du hast gebetet, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Christ, ja, ich auch. So war das immer sehr schön. Also mit Danksagung. Und dann sagt Paulus ab, also erst haben wir diese Warnung vor dem Falschen, dann, wie wir Speise zu uns nehmen sollten. Und dann haben wir die, ab Vers 6, die Worte Gottes im Gegensatz zu den Fabeln. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, Jesus sein. Auch diese Worte Gottes bezüglich solcher einfacher Dinge wie Speisen. Auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. Die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Hier was zu den Fabeln, es ist sicher etwas, was heute unter wirklich Gläubigen kaum eine Rolle spielt, damals vielleicht mehr. Natürlich, aber ich möchte das einmal anwenden. es sind vielleicht mehr die Schwestern im Allgemeinen. Ich will das dann nicht, im Einzelfall kann man das nicht sagen, aber im Allgemeinen lesen sie sehr gerne Biografien, mehr, glaube ich, als Männer. Oder Lebensberichte von Gläubigen, durchaus gute Bücher. Oder sie lesen auch gerne christliche Romane. So, ich nenne so einen Namen wie Otke, oder heißt die, irgendwie heißt die so, diese Schriftstellerin da, wo es dann so Serienbände gibt, nicht? Da stehen dann die Bücherschränke immer voll, wenn ich das so sehe. Und dann frage ich manchmal die Schwestern, lest ihr auch mal einen guten Bibelkommentar? Also da meine ich, muss man ein bisschen aufpassen. Ich sage nicht, dass man nicht so ein Buch mal lesen kann, aber wenn man dann keine Zeit mehr dazu findet, einen guten Kommentar, eine gute Bibelauslegung zu lesen, dann ist man da sicher einseitig. Da kennt man dann viele schöne pseudochristliche Romane, aber das Wort Gottes kennt man nicht mehr. Und davon sollen wir uns nähren. Ich meine, dass man da ein bisschen darauf achten soll. Wie gesagt, ich finde diesen Hang da etwas mehr bei Frauen, aber nicht nur, das muss ich auch sagen. Es ist auch so, natürlich sagen wir zum Beispiel, Berichte von Missionaren oder Ähnlichem, also jetzt authentische Berichte, können vor allem für junge Menschen sehr anspornend sein. Ja, ein Lebensbericht von Jim Elliot oder Hudson Taylor war für manche schon ein Anstoß, selbst vermehrt ein Jünger Jesu zu werden. Das ist etwas anderes. Dann, die Gottseligkeit ist nützlicher als leibliche Übungen. Wir leben ja nun in einer Zeit, wo man nicht mehr wie früher zum Arbeitsplatz zu Fuß läuft. Meistens ist er auch viel zu weit entfernt vom eigenen Wohnort, sodass man also zu den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zum Auto greifen muss. Dann haben die meisten von uns, sehr viele, haben einfach im Beruf auch sitzende Tätigkeiten, wo man auch nicht körperlich ertüchtigt wird, sondern eher das Gegenteil. Und dann irgendwann, vor allem wenn man dann älter wird, gibt es irgendwann Gewichtsprobleme. Das ist einfach so, nicht? Und dann muss man das kompensieren. Früher war das einfach kompensiert, wenn die eine Stunde zur Arbeit liefen, dann hatten die schon ihren Jogging weg am Morgen, nicht ganz normal, das war der Weg zur Arbeit. Heute muss das extra gemacht werden, weil man ja zur Arbeit fährt, dann muss man danach aufs Rad sitzen und strampeln oder joggen oder mit Nordic Walking und alle solche Dinge. In einem gewissen Maß ist das vielleicht nötig heute bei der Art und Weise, wie wir Arbeit und ja, die ganze Berufswelt organisiert ist das vielleicht gar nicht anders möglich. Bloß wenn das dann eben Formen annimmt, wo, sagen wir, 2 Stunden am Tag draufgehen, nur um meinen Körper fit zu halten, das meine ich, was Paulus hier anspricht, dass die leibliche Übung zu wenigem Nütze ist, die Gottseligkeit aber zu vielem. Übrigens hat natürlich jetzt ein Mann gesagt, der von Stadt zu Fuß gegangen ist, ja. Der Paulus hatte sicher einiges weniger an Gewicht, als ich rumzuschleppen, nicht? Der war also sicher gestählt einfach durch die ganz normale Bewegung, die er jeden Tag hatte. Das ist klar. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wenn man morgens meint, man müsste Hanteln stemmen und dann jeden Tag auf die Waage steht und noch ein bisschen fitter, dann ist das etwas, ja, was nicht allzu viel Nutzen bringt. Paulus sagt ja nicht, dass das gar nichts bringt. Er sagt, zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allem Nütze. Wahre Frömmigkeit. Dann Vers 9 und 10. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Also was hier bis in diesen Versen vor uns tritt, ist einfach eine, wir haben gesehen, das Falsche, das Verbieten von der Heirat, das Gebieten, sich von Speisen zu erhalten, dann hier eine Überbetonung der leiblichen Übung. Das sind immer so Extreme, ja. Und Gottes Wort zeigt uns, dass es eine gesunde Lebensweise gibt, eine ganz normale Lebensweise, die wir als Christen führen dürfen, und dass wir diese Dinge nicht zu hoch bewerten, gleichsam noch eine Religion draus machen aus unserem Speiseplan, aus unseren leiblichen Übungen. Das alles spielt eine untergeordnete Rolle, ist aber nicht ganz unwesentlich. Gott möchte, dass wir unseren Körper gesund erhalten, einfach um ihm zu dienen. Ich habe das als junger Mensch gemerkt, wir haben irgendwann, ich weiß nicht, so 15, 16 waren wir, da war im Schulunterricht dann zum ersten Mal Langlauf dran. Nicht? Bis dahin immer nur 50 Meter, dann 75 Meter, dann 100 Meter. Ja? Und da waren welche, die waren einige schneller als ich. Aber dann kam der 3000 Meter Lauf. Ja, und dann waren plötzlich die, ich dachte, wo bleiben die denn? Die haben nach 1000 Meter aufgegeben. Woran lag das? Daran lag das. Die haben geraucht wie die Schlote. Und das wurde bei 100 Meter, merkten die das nicht beim 100 Meter Lauf. Aber beim 3000 Meter Lauf, da kam das dann zutage. Die waren einfach platt nach 1000 Meter. Die konnten nicht mehr. Ja. Obwohl die von der Figur her eigentlich hätten schneller sein müssen als ich. Aber die waren fertig. Und das, meine ich, ist auch etwas, man sollte sich als Christ zum Beispiel überlegen, ob man raucht. Man sollte es besser nicht tun. Wer da gebunden ist, ist nur eine Frage. Nicht? Wer findet es also manchmal schon peinlich, sage ich mal, da ist der Gottesdienst zu Ende, dann stürmen die raus, ja? Die können sich keine 5 Minuten mit Geschwistern mehr unterhalten, denn da ruft die Zigarette. Das ist also schon peinlich und vor allem, wenn dann noch in der Gemeinde solche sind, die aus dem Osten kommen, die sind erschüttert. Für sie ist dann ja der Nikotingenuss genauso eine Sünde wie der Alkoholgenuss, ja, absolut eine Sünde. So würde ich das nicht einstufen. Ich stufe das nicht als Sünde ein, aber es ist natürlich etwas, was unserem Körper wirklich schädigt. Und da sollte man doch sehen, weiß ich, was der Herr mit mir vorhat, wie er mich noch gebrauchen will, da brauche ich einfach einen gesunden Körper, der auch belastbar ist. Also möge doch jemand, der da gebunden ist, den Herrn bitten, dass er ihn da frei macht. Das kostet natürlich auch einiges an Energie, das ist keine Frage. Nun, dann finden wir jetzt, auf was Timotheus achten soll. Ich lese mal einfach diesen Abschnitt vor. Dies gebiete und lehre: Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Welch ein hoher Anspruch an diesen jungen Mann. Er sollte ein Vorbild sein. Er sollte eben nicht nur reden, er sollte gebieten und lehren, aber sein Leben sollte dahinter stehen. Ich weiß, wie schwer es Geschwistern fällt. Wir haben so einen Fall in der Gemeinde, wo ich bisher war. Ich bin ja jetzt umgezogen, wo ich bisher war. Ist ein Bruder, der ist Kettenraucher. Also der ist ein so starker Raucher, dass wenn man 2 Meter vor ihm steht, umfällt so ungefähr, ja, vor dem Geruch, der einem da entgegenschlägt. Und dieser Bruder aber predigt. Und da haben Geschwister, vor allem solche, die aus östlichen Ländern kommen, absolute Probleme, ein Wort anzunehmen von dem, was er sagt. Alles, was er sagt, ist richtig. Also meine ich, ist richtig, ist okay. Das ist Gottes Wort, was er bringt. Und es ist klar, hat sogar eine Gabe, das zu verkündigen. Aber was für viele Geschwister einfach hinderlich dazwischen steht, ist sein übermäßiger Zigarettengenuss. Sie können das nicht ertragen. Ja? Und ich kann da mitempfinden. Und das macht seinen Dienst kaputt, letzten Endes. Und hier sehen wir, das können ja andere Dinge sein. Ja? Nehmen wir nur mal an, du hast als Diener des Herrn einen leichtfertigen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Ich meine jetzt gar nicht Hurerei. Soweit meine ich das gar nicht, sondern einfach lockere Sprüche drauf, ja. Dass man den genügenden Abstand vor dem anderen Geschlecht nicht hat. Oder vielleicht eine schlüpfrige Redensweise, ja. Dann ist dein Dienst, kannst du aufhören. Das geht nicht. Du bringst dich in Misskredit und das Werk des Herrn. Das sind Dinge, die nicht zusammenpassen. Möchten wir darauf achten? Aber es sind viele Dinge. Ich denke, in einem anderen Land, im Osten, ein Land, das noch recht arm war, und da hat jetzt ein Bruder, hat großes Gelingen, hat sich selbstständig gemacht. Wenn der mit einem 7er BMW angefahren kommt, wo andere Geschwister zu sechst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen, der muss den Mund nicht aufmachen. Das verbietet sich. Das geht nicht. Man kann so nicht in einem armen Land leben als Christ, wenn andere Geschwister noch ganz arm sind. Ich sage nicht, wenn in Deutschland jemand einen 7er BMW fährt, wo die anderen alle Mercedes fahren, dann darf er auch einen 7er BMW fahren, da fällt er nicht auf. Oder ein Audi fahren, ja, das würde in Deutschland vielleicht nicht auffallen. Ich meine, wenn jemand Geschäftsmann ist, der viele Kilometer unterwegs ist, der soll auch ein gutes Auto haben. Darum geht es nicht. Aber in einem Land, wo die meisten Geschwister noch bettelarm sind und ich komme als Einziger so hoch, dann kann ich mir so einen Lebensstil nicht leisten. Das passt nicht. Also das meine ich einfach, unser Leben muss mit dem, was wir verkünden, im Einklang stehen. In jeder Form. Ich habe jetzt verschiedene Beispiele genannt. Ja, jetzt waren das vielleicht Dinge, wo ihr alle sagt, ist doch klar, kann man doch nicht machen. Aber jetzt denken wir mal den Fall, du hast eine Veranlagung zu, ich sage jetzt mal nicht Jähzorn, das würde zu viel sein, aber sehr rasch genervt zu sein, ja. Und das auch zu äußern. Ich sage, das war das bei mir so ein bisschen der Fall. Ich neige dazu, ja. Und meine Kinder wissen da was von, wie rasch ich, wenn ich dann irgendwie was machen muss und ich hau mir auf den Finger oder das klappt nicht, dann rutschen mir manchmal so schnell Wörter raus, ja. Und ja, die, dann sagen sie, Papa, und du stehst da? Das passt nicht. Sagen sie mir zurecht. Also das sind alles Dinge hier, wenn es heißt, er sollte ein Vorbild sein. Im Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen. Ich habe mich oft gefragt, was hat er denn da vorgelesen? Was hat er vorgelesen? Ja, nun, das war damals notwendig vorzulesen, denn das war nicht wie heute, dass jeder eine Bibel auf dem Schoß hatte. Das hatten die nicht. Ich will euch da auf eine Stelle aufmerksam machen. In der Offenbarung, das ist ganz interessant, in Offenbarung Kapitel 1, da heißt es in Vers 3, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da heißt es nicht, glückselig, die da lesen und die da hören. Nein, da heißt glückselig, der da liest und die da hören. Warum? Nun, als Johannes diese Offenbarung schrieb, dann ist sie weggeschickt worden an eine Versammlung. Und dort ist sie vorgelesen worden von einem Bruder. Oder vielleicht auch von mehreren, dass die sich abgewechselt haben. Einer hat vorgelesen, einer hat gelesen. Und die anderen haben gehört. Die hatten eben nicht alle eine Bibel auf dem Schoß liegen. Und darum auch hier, dies, was wir gelesen haben, bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen. Ich denke, da sind wirklich große Passagen vorgelesen worden. Ich finde es auch immer noch gut, wenn am Anfang einer Predigt im Allgemeinen der Text, über den der Bruder sprechen möchte, erstmal vorgelesen wird. Auch wenn jeder die Bibel auf dem Schoß hat und sagt, können wir alle selbst lesen, dass der Text, über den gesprochen wird, laut vorgelesen wird. Übrigens sollte man dazu aufstehen. Es ist ganz interessant, dass der Herr Jesus, als er in der Synagoge in Nazareth war, da wurde ihm die Schriftrolle gereicht Und dann hat er vorgelesen und als er fertig war, hat er sich hingesetzt. Sie hatten also wohl so, war das die Gewohnheit, zu lehren durchaus im Sitzen. Aber wenn das Wort Gottes vorgelesen wurde, dann haben sie gestanden. Ich habe das auch oft in der Jugendstunde bei mir daheim gesagt, wenn ein längerer Abschnitt vorgelesen wurde, am Anfang habe ich dem jungen Bruder gesagt, aufstehen, steh bitte auf. Der Herr Jesus hat das auch getan. Er ist gestanden, als er das Wort Gottes vorgelesen hat. Nachher konnte er sich ersetzen. Halte an mit dem Vorlesen und dem Ermahnen mit dem Lehren. Ermahnung haben wir ja nicht so gerne. Ne? Lehren, ja, wenn das sehr deutlich dargelegt wird und wenn man das dann besser verstehen kann, das ist einem ja schon noch recht. Aber ermahnen, aber liebe Geschwister, wie viel in der Bibel ist Ermahnung? Nicht? Wenn wir zum Beispiel den Epheserbrief nehmen, 6 Kapitel, wir 3 Kapitel Lehre, die ersten 3, Lehre. Und dann 3 Kapitel Ermahnung. Das ist in anderen Briefen ähnlich. Römerbrief ist ein bisschen mehr Lehre. 11 Kapitel und dann die letzten Kapitel. Ermahnung. In anderen Briefen wechselt das. Hebräerbrief ist Lehre, Ermahnung, Lehre, Ermahnung, Lehre, Ermahnung. Immer wieder, während in anderen Briefen ist das so geteilt. Im Epheserbrief 3 Kapitel so, 3 Kapitel so. Da gibt es doch recht viel Ermahnung, wenn wir auch denken, ihr habt vielleicht viele von euch schon die Propheten im Alten Testament, wo Gott zu seinem Volk spricht. Wie viel ist da aufrüttelnde Ermahnung? Nein, wir haben das nötig. Bloß ist natürlich so, wenn jemand ermahnt und hält sich selbst überhaupt nicht dran, der ist natürlich absolut unglaubwürdig. Nicht? Wenn jetzt der Timotheus ermahnt hätte, das und das nicht zu tun und hätte das alles selbst nicht berücksichtigt, dann hätten die gleich gesagt, halt doch mal deinen Mund oder kehr doch erstmal vor deiner eigenen Tür, so ungefähr. Nicht? Und das zu Recht dann. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Gott hat uns Gaben gegeben und er möchte, dass diese Gaben auch ihre Anwendung finden und nicht vernachlässigt wird. Natürlich, das war gerade eben die Komponente, muss das Leben dazu passen. Ich kann die Gnadengaben, habe ich nicht das Recht gleichsam. Ich werde unglaubwürdig. Ich kann eine Gnadengabe haben, jeder Gläubige hat sie, aber ich verliere die Autorität oder das praktisch die moralische Autorität, diese Gabe auszuüben, wenn mein Leben nicht stimmt. Nicht? Ist klar. Aber es gibt auch Gläubige, die, ich weiß das, die haben die Dinge eigentlich geordnet in ihrem Leben. Da waren Dinge, die waren in Unordnung. Und dann sagen sie ihr ganzes restliches Leben, ja, ich kann den Mund nie mehr auftun. Das ist in meinem Leben gewesen, als Christ. Ich meine nicht vor der Bekehrung, nach der Bekehrung. Das ist da gewesen. Ich bin für mein Leben lang jetzt zum Schweigen verpflichtet. Das geht zu weit. Wenn die Dinge geordnet sind, vor Gott bekannt sind, dann sollte auch wieder Freimütigkeit da sein. Ein Petrus hat den Herrn verleugnet, aber dann ist das geordnet worden und dann hat Gott ihn wieder benutzt. Es gibt immer Zurechtbringung und dann, sonst würde man die Gnadengabe, die man hat, einfach ja, vernachlässigen, wie das hier steht. Nun kommen wir zu Kapitel 5, ein besonderes Kapitel, das beschäftigt sich mit dem rechten Verhalten gegen Geschwister oder Geschwistern gegenüber, und zwar unter Berücksichtigung einmal des Alters und des Geschlechts. Wenn wir das Kapitel lesen, da geht es im Vers: Ermahne ihn als ein Vater, Jüngere als Brüder, Ältere als Frauen, als ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Also wir haben hier, das ist wahrscheinlich doch nicht ein Predigtdienst gewesen, wo alle vor ihm waren, wo er hat allgemeiner sprechen müssen, sondern geht es jetzt um persönlichen Dienst an einzelnen Geschwistern, gleichsam eine Art Hirtendienst. Und da sollte er darauf achten, ob welches Geschlecht die Person hatte, ob es ein Mann oder eine Frau war und welches Alter die Person hatte und dementsprechend auch sich verhalten. Bei einem älteren Mann sollte er immer denken, das könnte mein Vater sein. Ja? Und in einer gewissen Ehrerbietung ihm gegenüber treten. Bei Jüngeren als Brüder, da war er auf Augenhöhe, ja, weil er eben auch jünger war. Bei älteren Schwestern, sie sollte sein, als wenn sie seine Mutter wären. Jüngere wieder auf Augenhöhe, aber in Keuschheit. In Keuschheit. Vorsicht. Vorsicht. Ganz praktisch, ich meine nicht, dass ein junger Mann Seelsorger für eine junge Frau sein sollte. Ich meine, ein unverheirateter junger Mann für eine unverheiratete, überhaupt nicht. Ein jüngerer Mann sollte nicht Seelsorger für eine jüngere Schwester sein. Das halte ich für gefährlich. Es ist sicher besser dann, ältere Schwester zu sagen, gucke mal, ich glaube, dass das da bei dieser jüngeren Schwester aus dem Ruder läuft, könntest du mal danach schauen. Vielleicht ist das der älteren Schwester ja auch schon aufgefallen. Es ist immer eine delikate Sache, dem jüngeren Geschlecht, anderen Geschlecht dienen zu wollen. Oft bekommt das dann eine falsche Note oder kann plötzlich stehen ganz andere Dinge im Raum als das ursprüngliche Problem. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Jetzt wird hier noch etwas gesagt über Witwen. Die werden in drei Weisen unterschieden. Einmal die alleinstehende Witwe, die also keine weiteren Angehörigen hat, wahrscheinlich kinderlos war. Und jetzt wirklich eine Witwe war, die, wo kein Versorger mehr da war. Dann die Witwe, die Angehörige hatte. Und dann eine Witwe, die, nicht mehr, die noch recht jung war und jetzt die Witwenschaft so, naja, als einen ganz interessanten Lebensstand empfand. Solche gab es auch. So eine lustige Witwe, ne? Sowas gibt es. Aber an sich, Witwenschaft ist erstmal etwas nicht Einfaches. Und wie gesagt, hier ist jetzt immer die Frau im Blickfeld, die damals eben unversorgt war, nicht? Das machte das noch schwieriger, nicht nur das Alleinsein, sondern auch die in Frage stehende Versorgung. Und die alleinstehende Witwe, ich will da jetzt nicht auf alles eingehen, die also keine Angehörigen hatte, für die sollte dann die Gemeinde sorgen. Wenn, das kann man da alles lesen, wenn sie in ihrem Leben gewisse Eigenschaften gezeigt hatte. Nämlich wenn sie eine treue Schwester gewesen war im Herrn, wenn sie für andere gesorgt hatte, dann sollte jetzt auch für sie gesorgt werden in finanzieller Hinsicht. Ich möchte dazu was sagen. Ich kenne Fälle heute, wo Witwen und Witwer nicht zusammengezogen sind und nicht geheiratet haben als Gläubige. Mit der Begründung, ja, dann bekommen wir beide unsere Witwenrente weiter. Und sonst wird es schwierig zu leben. Gottes Wort kennt ein Zusammenleben von Mann und Frau ohne eine offizielle Ehe nicht. Das nennt sie ganz einfach Hurerei. Nicht nur das, aber das nennt sie auf jeden Fall Hurerei. So etwas gehört aus der Gemeinde ausgeschlossen. Natürlich, wenn wir so etwas sehen, sollten wir erstmal mit solchen Personen sprechen. Und wenn es nun wirklich so ist, dass, wollen wir mal sagen, es am Existenzminimum daherkrebst, wenn dann auf eine Rente dann verzichtet werden muss, dann muss sich die Gemeinde eben überlegen, ob sie da nicht finanziell hilft. Und ihnen sagt dann, heiratet lieber und dann wollen wir euch finanziell helfen, wenn es denn wirklich nicht reicht, die eine Rente. Also ich kenne solche Fälle, wo dann eben nicht die offizielle Ehe eingegangen wurde, damit beide weiter die Rente bekamen. Ja. Die Witwenrente, und damit wurde begründet, ja, das können wir nicht, wir können nicht wieder heiraten, das stehen wir uns finanziell schlechter. Da ist natürlich für mich mangelnde Gottesfurcht da, das ist ganz eindeutig. Denn Gottes Gebote sind immer gegenüber allen anderen Überlegungen höher anzusetzen. Und wenn nun aber wirklich finanzielle Engpässe entstehen, dann muss sich die Gemeinde überlegen, ob sie hier helfen kann. Natürlich nicht, dass sie jetzt, ja, also für unser Rentnerdasein gehören 3 Urlaube im Jahr, nicht? Dazu ist die Gemeinde auch nicht da, das zu finanzieren. Ich sage, wenn wirkliche Not da ist. Die Ansprüche müssen auch bedacht werden. Dann eine Witwe, die Angehörige hatte, also Kinder hatte, es hat sich ja gemeint, die sollte der Gemeinde nicht zur Last fallen, sondern da sollten die Angehörigen damals, die hatten ja keine Rente, nicht? Das muss man immer sehen, sollten die Angehörigen für sorgen. Jetzt muss man, geht natürlich Paulus hier davon aus, dass die Kinder gläubig sind. Ja, das ist ja nicht immer gegeben, dass die Kinder gläubig sind, und es kann ein solches Zerwürfnis zwischen der Witwe und ihren Kindern sein, dass die keine Euro locker machen, ja, für die Mutter. Dann, ich sage nur, da gibt es sicher viele Fälle, wo die Gemeinde im Einzelnen besehen muss, müssen wir ihr helfen. Das ist heute im Allgemeinen nicht mehr so das Thema. Ja, wie damals, weil es doch Renten gibt und so. Damals war das wirklich ein Problem. Ja, und diesen jüngeren, weltlich gesinnten Witwen, da sagt Paulus einfach, die soll heiraten nochmal. Nicht? Das wäre sinnvoller. Er ist da ganz, ganz nüchtern. Dann in den Versen 17 bis 21, da ist von den Ältesten noch einmal die Rede. Hier scheinen es solche zu sein, die wohl, vielleicht war die Gemeinde so groß, dass dieser Dienst des Ältesten in einen zeitlichen Umfang annahm, dass sie ihrem normalen Broterwerb nicht mehr nachgehen konnten. Und dann wird hier auch gesagt, dass sie auch versorgt werden sollten. Dann noch etwas, besonders der Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Ganz praktisch. Also da war eine Gemeinde, damals gab es ja angestellte Älteste, nicht? Und da kam jetzt einer aus der Gemeinde, der kein Ältester war, irgendein Bruder zu Timotheus und sagt, ah, der da, also das und das und das und das und das. Das hätte Timotheus so machen sollen. Keine Klage annehmen. Nein. Von einer Einzelperson nicht. 2 oder 3 Zeugen. Nimm nicht einmal an, sagt Paulus. Nimm nicht an. Ganz wesentlich, es ist natürlich so, nicht? Jeder, der eine Führungsposition hat, auch in der Gemeinde, Ältester ist schon eine Führungsposition, dem fährt man gerne an Karren. Er hat vielleicht mal ermahnt, wo es einem nicht gepasst hat, und jetzt muss dann zurückgeschossen werden. Ja? Und darum, weil das so im Menschen drin ist, dieses Führerschaft, wenn man selbst kein Führer ist, gefällt einem nicht, und dann muss diese Person, da muss was gesucht werden. Nicht? Übrigens geschieht das ja in der Politik im Moment zuhauf. Nicht? Da wird gesucht, jetzt schon wieder als jetzt die nächste Bildungsministerin, die hat ja auch einen Doktor, ach du liebe Zeit, ja, da wird schon angekündigt, da werden wir auch genau gucken, nicht? Da werden wir auch genau gucken, ob wir da nicht noch irgendwas bei der auch wiederfinden. Also es ist schon ein Sport inzwischen geworden, das da zu untersuchen, alles. Natürlich, jeder, der wird genau angeguckt, aber in der Gemeinde nochmal, die Ältesten sollten ja, das haben wir ja in Kapitel 2 gesehen, sie mussten Vorbilder sein, in jeder Hinsicht. Aber umgekehrt sehen wir jetzt auch, sie hatten auch einen gewissen Schutz. Nicht jeder konnte einfach kommen und denen praktisch sagen, hier, da, nicht? Wenn, dann mussten es doch 2 oder 3 Zeugen sein von dieser Sache. Dann sollte sich Timotheus dieser Sache annehmen. Aber eine Stimme alleine? No. Nein. Also so waren gewisse Forderungen an die Ältesten gestellt, aber sie hatten auch einen gewissen Schutz, genossen sie doch dahingehend, dass Anklagen nur angenommen wurden, wenn da mindestens 2 oder 3 Zeugen waren. Das ist übrigens im Prinzip schon aus dem Alten Testament. Nicht jede Sache musste von 2 oder 3 Zeugen bestätigt werden. Wir sehen dieses Mehrzeugenprinzip übrigens auch in Bezug auf die Auferstehung des Herrn Jesus in 1. Korinther 15. Nicht? Das erste Zeugnis ist das der Schriften. Und dann kommen die menschlichen Zeugen der Auferstehung Jesu. Eine solche wichtige Tatsache musste bezeugt werden. Und wir finden dort ein siebenfaches Zeugnis. 6-mal Personen oder Personengruppen. Und das allererste Zeugnis ist die Schrift selbst, die das vorausgesagt hatte, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Geschwister, aber wollen wir das mal allgemein lernen? Neigen wir nicht alle dazu, zumindest Ohrenbläsern unser Ohr zu leihen? Man hört so gerne Schlechtes von anderen, nicht? Hast du schon gehört? Und? Zack, natürlich hören wir es gerne, ja? Neigen gerne unser Ohr, bitte, und dann sagen wir es, wir haben es gerade gehört von einer Person, dann sagen wir es gleich weiter. Haben wir 2 oder 3 Zeugen? Oh, haben wir nicht, aber weitersagen tun wir schon. Und die, ja, wir wissen, was sowas anrichten kann unter den Gläubigen, nicht? Indem man ungeprüft etwas, was einem angetragen wurde, weiterträgt. Da ist viel Schaden mit angerichtet worden. Wenn es etwas Negatives ist, dann lasst uns wirklich erstmal die 2, 3 Zeugen aufrufen. Oder sehen, ob da 2 oder 3 Zeugen von dieser Sache da sind. Und sonst abweisen. Ein wichtiges Prinzip. Ja, Vers 22 dann, die Hände lege niemandem schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst keusch. Ja, Hände auflegen, das war nicht nur, um Dinge zu vermitteln. Paulus war manchmal, dass er durch Händeauflegung geistlichen Segen vermittelte. Manchmal war Hände auflegen nur der Ausdruck der Gemeinschaft. Ich weiß, wenn Missionare zum Beispiel rausgehen, dass man ihnen die Hände auflegt, um zu sagen, wir machen uns eins mit deinem Dienst. Wir stehen dahinter. Das war mir zum Beispiel sehr wichtig, als ich meinen Beruf aufgab, dass die Geschwister dahinter standen, im Gebet und grundsätzlich das für gut empfanden, ob das jetzt geschieht durch ein sichtbares Auflegen von Händen oder ob es in anderer Form ausgedrückt wird. Wichtig ist, dass sie innerlich dahinter stehen. Aber noch einmal, wenn man das jetzt tat mit einer Person, dann musste man genau wissen, kann ich dieser Person auch die Hände auflegen? Oder sind da Dinge in dem Leben der Person, wo ich mich jetzt eins mache mit, wo ich sage, ich bin ganz d'accord mit dir. Ganz einverstanden mit dem, was du tun willst und was du jetzt tun wirst. Und in Wirklichkeit kenne ich die Person gar nicht genau. Und davor wird jetzt hier Timotheus gewarnt, nicht? Er sollte also einerseits nicht jedes Gerücht einfach annehmen, 2, 3 Zeugen. Er sollte auch nicht sehr schnell sein, jemanden zu bestätigen. das ist ein wenig auch Geflogenheiten in Ländern. Ich habe ja ein Kind in der Schweiz verheiratet und bin auch schon länger, dass ich auch Gemeinden in der Schweiz besuche und war viele Jahre im Ostblock auch immer auf den Konferenzen, die dort waren, saß neben mir ein älterer Bruder aus der Schweiz, der Max Billeter. Und als ich dann öfter nach in die Schweiz kam, sagte Horst, du musst dich dran gewöhnen. Du wirst hier nicht Bruder Zielfeld genannt, du wirst Herr Zielfeld genannt. Das bleibt ganz lange so. Herr Zielfeld, wir sind so in der Schweiz. Und irgendwann, wenn du dann öfter gekommen bist, dann bist du Bruder Zielfeld. Und dann vergeht noch mal ein bisschen, noch mal 1, 2, 3 Jahre und dann bist du der Bruder Horst. Aber das dauert alles viel, viel länger als in Deutschland. Und das ist auch so. Ich habe das so gemerkt. Das ist in der Schweiz so. Die sind da etwas zurückhaltender. Und wenn mich mein lieber Bruder Max da nicht vorgewarnt hätte, dann hätte ich gedacht, haben die irgendwas gegen mich oder so, nicht? Von Deutschland her war ich das nicht gewohnt. Da kriegt man gleich den Bruderkuss. Oh nein, 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 nein. Das wissen in der Schweiz etwas langsamer. Ich weiß nicht, ob Sie von dieser Stelle hierher kommen. Die Hände legen niemandem schnell auf. Aber es ist sicher auch gut, solche Äußerungen wie Bruderkuss oder so nicht gerade so üppig zu streuen. Ja? Also man sollte da durchaus vorsichtig sein. Da, wo man sich eins macht, wo man auch seine ganzen Empfindungen zum Ausdruck bringt, meine ich doch, diese Person sollte man gut kennen und nicht zu schnell mit solchen Äußerungen dabei sein. Davor wird hier er gewarnt. Dann Rat bezüglich, ganz praktisch bezüglich der Gesundheit. Das ist also hier, dass er doch etwas Wein trinken sollte wegen seines häufigen Unwohlseins. Das ist das Letzte. Und dann die Verse 24 und 25. Von einigen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Einigen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und die anders sind, können nicht verborgen bleiben. Ja, dieser Vers 24. Von einigen Menschen sind die Sünden vorher offenbar. Wenn sie offenbar sind, muss die Gemeinde immer in irgendeiner Form reagieren. Ich sage nicht immer gleich mit Ausschluss. Ausschluss, wissen wir, ist 1. Korinther 5, für gewisse Sünden, wo der Name Christi so verunehrt wird, auch in der Öffentlichkeit in der Welt, wo nichts anderes möglich ist. Also Hurerei war ganz klar Ausschluss. Trunkenbold war Ausschluss. Wenn jemand ein Dieb war, Ausschluss. Es werden dort in 1. Korinther 5 nicht alle Sünden aufgezählt. Ein Mörder wird dort nicht erwähnt. Das würde dann heißen, Mörder kann in Gemeinschaft bleiben. Nein, wird sicher auch ausgeschlossen. Nochmal, die Liste dort ist nicht vollständig. Sie zeigt nur gravierende Sünden. Bloß eins muss man sich klar sein, Geschwister. Das waren Sünden, die damals auch unter den Ungläubigen als gravierend angesehen wurden. Ehebruch war mal eine gravierende Sünde, auch unter den Menschen, die nicht an Gott glauben. Heute ist das nichts Besonderes mehr. Insofern kann man sich nie einfach dem Maßstab der Welt anpassen und sagen, die Welt empfindet nichts mehr dabei, also brauchen wir den gar nicht mehr ausschließen. Nein, die Maßstäbe müssen immer die gleichen bleiben. Ja, auch wenn die Welt so weit wegrutscht, dass sie für diese Dinge keinerlei Empfinden mehr hat und sie an der Tagesordnung sind. Das waren sie nicht immer. Aber Sünden, wo selbst die Welt mit dem Finger drauf zeigt, wie gesagt, da sehen wir Ausschluss. Aber nochmal, es gibt viele Dinge vorher, nicht? Zum Beispiel unordentlicher Lebenswandel. Wenn jemand, sagen wir zum Beispiel, ich meine, es gibt natürlich Krankheit, aber wenn jemand gesund ist und hält sein Haus nicht in Ordnung, wenn es also bei einem Gläubigen aussieht wie bei Asozialen, Entschuldigung das Wort, ja. Wenn man also nicht weiß, wie man da in der Wohnung, wo man da hergehen soll, ohne auf etwas draufzutreten, dann meine ich, müsste eine solche Person bezeichnet werden. Das ist kein Ausschluss. Ja, aber es wird offenbar in der Gemeinde gesagt, hier ist ein unordentlicher Lebenswandel. Und diese öffentliche Bezeichnung soll dazu führen, dass er innehält und dass sein Leben da ordnet. Das sage ich auch so manchen jungen Brüdern, nicht? Also bei meinen Jungs war das auch so, bei meinen Mädchen habe ich nie was sagen müssen, das Zimmer war immer aufgeräumt. Aber bei meinen Jungs sah das manchmal aus, bei mir übrigens auch. So, dann packt mich nach 2 Tagen der Rappel, so lange kann ich da auch nicht drin leben. Nicht? Aber wenn das immer so aussieht, dass man nicht weiß, wo man hintreten soll, dann muss man auch meinem jungen Bruder sagen, du hör mal, wenn das die Geschwister hier so sehen würden, bring das mal in Ordnung. Ja, das meine ich, das heißt zum Beispiel Bezeichnung zu, wenn eine Mutter sich nicht um die Kinder kümmert, nicht shoppen geht und alles Mögliche und die Kinder sich gar nicht drum kümmert. Bezeichnung, so gibt es verschiedene Formen der Zucht. Manche Sünden sind einfach offenbar, wir sollen auch nicht die Augen verschließen. Manche sind nicht offenbar. Dann kann die Gemeinde auch nicht handeln, wenn sie nicht offenbar sind. Kann sie auch nicht handeln, Gott wird es dann einmal offenbar machen. Ich hoffe nicht, dass in der Gemeinde solche sind, die so gut kaschieren können, die so gut blenden können, dass alle Geschwister einen falschen Eindruck haben. In Wirklichkeit ist also da ein Morast da, aber es wird heile Welt gespielt und scheinbar sieht das auch so ganz ordentlich aus. Manchmal ist es ja dann, dass viel später die Sünde offenbar wird und dann sind alle völlig entsetzt. Nicht? Es war schon ganz lange so, bloß hat es keiner gewusst. Möchte der Herr schenken, dass wir so viel Gottesfurcht haben, dass wir nicht Böses, ich meine jetzt in unserem Leben, so zudecken, dass nach außen hin ein ganz anderes Bild entsteht. Wir kommen dann zum letzten Kapitel. Es geht es ums liebe Geld. Zuerst die Sklaven. Alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihren eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert werden. Die aber gläubige Herren haben, sollen die nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso mehr dienen. Das ist ja den wenigsten, jetzt gibt es heute ja keine Knechte unter dem Joch mehr. Nicht? Hier, Sklaven haben wir nicht mehr, die Sklaverei ist abgeschafft worden, in unseren Ländern schon lange. Damals gab es das noch und Paulus ruft nicht zur Revolution auf. Er sagt, wenn ein Sklave frei werden kann, soll er das benutzen, aber sonst soll er einfach seinem Herrn dienen. Und da gab es zwei, hier macht er 2 Unterscheidungen, oder er nimmt dann eine Krumpe noch extra, wenn dieser Herr ein Gläubiger war. Dann gab es also auch ungläubige Herren. Die meisten werden wohl ungläubige Herren gehabt haben. Wenige werden gläubige Herren gehabt haben. Und dann gab es natürlich, das war die Unterscheidung gläubig und ungläubig, man könnte noch eine Unterscheidung gute Herren und schlechte Herren. Es konnte auch mal ein ungläubiger Herr ein guter Herr sein, der zu seinen Sklaven angenehm war und sie gut für sie sorgte. Umgekehrt konnte es mal sein, dass ein gläubiger Herr hart war. Das konnte auch sein. Wir wissen von einem gläubigen Herrn in der Bibel, das war der Philemon, nicht? Und dem war ein Sklave weggelaufen, der hieß Onesimus. Da war er noch ungläubig, als er weggelaufen ist, nicht? Und als er dann zum Glauben kam durch Paulus, dann hat Paulus ihn zurückgeschickt, nicht? Zu seinem Herrn ist auch gegangen. Ja, und wir müssen das heute jetzt übersetzen, ist einfach der Arbeitgeber. Die meisten von uns werden, wenn sie noch in Arbeit sind, ungläubige Arbeitgeber haben. Das kann ein angenehmer Arbeitgeber sein, das kann ein unangenehmer sein. Manchmal ist es ja auch so in Großkonzernen, da ist der eigentliche Arbeitgeber, den kennt man gar nicht. Den Namen kennt man, aber die Person ist weit enthoben. Wenn das ein Konzern wie Daimler oder VW ist, nicht? Hat man direkt mit dem Mann nichts zu tun, sondern dem direkten Vorgesetzten halt. Ja, wir sehen, wie wir uns am Arbeitsplatz verhalten sollen. So, dass nicht der Name des Herrn verlästert wird. Und jetzt ist gerade die Gefahr, wenn man einen gläubigen Arbeitgeber hat, zu sagen, ja, das ist ja mein Bruder, nicht? Und der muss doch verstehen, wenn ich Zahnweh habe, dass ich dann nicht komme, ne? So ungefähr, dass man meint, der müsste doch wirklich viel gnädiger und barmherziger sein, ist ja Christ, und das dann mehr ausnutzt. Gerade das sollte nicht sein. Er ist mein Arbeitgeber. Am Arbeitsplatz ist er nicht, entschuldigt, wenn ich das jetzt mal so sage, da ist er nicht mein Bruder. Der bleibt natürlich mein Bruder im Herrn. Aber am Arbeitsplatz ist das mein Arbeitgeber. Und in dieser Form trete ich ihm auch gegenüber. Ich glaube auch nicht, dass natürlich, wenn man in der Gemeinde zusammen ist, dann sagt man Tag Hans, nicht? Sagt der Arbeitnehmer zum Arbeitgeber, weil man Bruder ist. Ob ich in der Firma sage, dann Tag Hans, das würde ich eher nicht tun. Denn da sind auch die ungläubigen Arbeitnehmer. Was sollen die denn dann denken? Ach so, die haben was miteinander oder die kugeln was aus oder so. Versteht ihr, das ist nicht angemessen. Da ist das Herr so und so. Wenn der sonntags auch mal der Hans ist. Aber dann ist es der Herr so und so. Das hat nichts mit dem doppelten Boden zu tun oder so. Man muss das sich nur klar machen. Es ist nicht so ganz einfach, denke ich. Gerade wenn man einen gläubigen Arbeitgeber hat, da ist er zuerst mal am Arbeitsplatz mein Arbeitgeber. Außerhalb der Arbeit ist er mein Bruder. Da gelten andere Beziehungen, das ist klar. Jetzt kommen in Vers 3 bis 10 Warnungen an die, die reich werden wollen. Also gar nicht so sehr an die, die reich sind, sondern an die, die reich werden wollen. Wer von uns könnte sagen, also ich kann es jedenfalls nicht sagen, davon bin ich ganz frei. Wenn, sagen wir mal, ich bin ja immer noch Beamter, bin nur Beamter, beurlaubt als Beamter, wir haben viele Nullrunden geschoben, nicht? Da kam ja immer wieder in der Presse, die Beamten haben Nullrunden geschoben, keine Gehaltserhöhung, war manchmal jahrelang so, ja? Und dann da, wo Gewerkschaften waren, da kamen dann immer die Prozente drauf. Jedes Jahr wieder wurde gestreikt. Streiken konnten wir ja nicht, nicht? Ja, und dann hat man schon manchmal gedacht, würden auch gern mehr haben, oder? Habe ich das nicht gedacht. Ich habe nicht so viel daran gedacht, das gebe ich auch zu. Aber ich will auch nicht sagen, dass ich nie daran gedacht habe. Nicht so viel, das gebe ich zu. Habe zum Glück nicht so viel darüber nachgedacht. Aber ab und zu hat es einen schon wieder mal eine Nullrunde, nicht? Also muss sich jeder selbst fragen, wie ist das? Ich weiß, dass eines meiner Kinder auch, ja, da ist so, dass er ist an einer sogenannten christlichen Schule, freier Träger, und die verstehen das so, naja, die Christen, die sind ja sehr, der Träger versteht das so, die Christen sind ja alle genügsam, nicht? Und haben das zu sein, und so sind die Löhne dann auch, nicht? Und das, ja, dann ist dann manchmal schon, dass man denkt, muss das so sein? Ja, wenn denn die Kollegen, die jetzt an einer staatlichen Schule sind, in jedem Monat 500 oder 600 Euro mehr haben. Das ist ja nun nicht gerade wenig. Ja. Und die Altersversorgung ist natürlich noch, auch noch bei den staatlichen Beamten so, so viel besser. Ich will ja nur sagen, so ein bisschen beschreiben, solche Dinge reich werden wollen, das sind wir nicht, alle haben wir da ein bisschen was vielleicht von, dass uns das nicht so ganz egal ist. Sollte ein Christ in einer Gewerkschaft sein? Ich glaube nicht. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Ein ganz einfacher Vers, nicht? Christus mit Belial. Das sind meistens das Ungläubige. Und die Frage, es geht natürlich immer darum, mehr ein, nicht nur, aber heute ist das fast noch der einzige Zweck der Gewerkschaften. Nicht? Mehr Lohn rauszukitzeln im nächsten Jahr wieder, nicht? Dann sind wir ganz schnell da, wo hier vor gewarnt wird. Nein, wir sehen hier, dass die Gottseligkeit kein Mittel zum Gewinn ist. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Paulus ist hier radikal, ja klar. Wir haben nichts in die Welt reingebracht. Ja klar, nicht? Nackt sind wir auf die Welt gekommen. Wir nehmen auch nichts mit an irdischen Gütern. Genauso, man sagt so, das letzte Hemd hat keine Taschen, nicht? Genauso gehen wir wieder weg. Nichts, mit nichts gekommen, mit nichts gehen wir. Und dann sagt Paulus, ja und dazwischen, da brauchen wir nicht allzu viel, nicht? Was nützt denn das, dazwischen so einen Peak zu haben, wenn da am Ende wieder alles bringt doch nicht wieder. Paulus ist da ganz, ganz nüchtern. Ja. Er zeigt, wie das einfach ein Haschen nach Wind ist. Ein Haschen nach Wind. Und dann stellt man ja oft fest, wenn ich mehr habe, dann will ich noch mehr haben. Man ist ja doch nie zufrieden mit dem, was man hat. Für mich war das schon sehr beeindruckend, als ich 1992 zum ersten Mal in diese östlichen Länder kam und die Menschen dort leben sah. Ich konnte mich da nur entsinnen an meine ganz allerfrüheste Kindheit, das so ähnlich gewesen ist. Da wackelt halt der Tisch, weil das Tischbein nicht mehr richtig befestigt ist. Da ist halt eine Wachstuchtischdecke drauf und keine Damasttischdecke. Ja, und so weiter und so fort. Und da ist der Schrank von der Großmutter und nicht der neue und so weiter und so. Man könnte sich da viel erzählen, nicht? So leben sie halt. Leben sie schlechter? Wenn sie nicht hungern, gut, Hunger ist schlimm, aber wenn sie nicht hungern, leben sie schlechter als wir, die wir uns alle 10 Jahre vielleicht wieder ganz neu möblieren. Nicht jeder kann das, aber manche können das und manche machen das auch, nicht? Nein, mit Genügsamkeit. Aber ich glaube, eigentlich müssten wir darüber den Mund halten. Wenn wir das Leben von Paulus angucken, was der unter Genügsamkeit verstand, nicht, möchte ich mal gerne wissen. Er erzählt einmal den Korinthern so ein bisschen davon, von seinem Leben. Dass sie der Auskehrig der Welt waren, nicht? Ohne festen Wohnsitz. Paulus hatte nicht einmal eine Mietwohnung. Nicht einmal das. Außer in Rom, da hatte er ein eigenartigerweise angemietetes Haus, nicht, als er da gefangen war. Aber sonst nannte er kaum etwas sein eigen. Und der Herr Jesus, er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Ich meine, wenn diese Leute von Genügsamkeit sprechen, dann meinen sie darunter durchaus etwas anders, als was wir darunter verstehen. Darum kann man dazu nicht allzu viel sagen. Aber dann Vers 10, ein Resümee. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Beachten wir eine, nicht die Wurzel. Eine, es gibt noch andere Wurzeln alles Bösen, aber eine davon ist die Geldliebe. Der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also ich denke, dass wir ab und zu innehalten müssen. Gerade, ich weiß, dass die Zeiten, wo es wirtschaftlich immer aufwärts ging, die sind im Moment ein bisschen zu Ende. Nicht? Wir sind höchstens jetzt noch Gleichstand waren. Aber es gab ja, wenn man denkt, so von 1950 bis 1990, ja, diese 40 Jahre da, das ging ja nur aufwärts. Im Durchschnitt der Bevölkerung nur nach oben. Nur nach oben. Ja. Und da war dann einfach immer mehr haben wollen und noch mehr haben wollen. Und da ab und zu innehalten und sagen, Herr, und wenn man viel hat, na, das kommt ja noch. Verse 11 bis 14, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Lieben, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wenn ich sage jetzt mal so ein Beispiel, ich war ja als Lehrer, das ist ja so eine eigene Welt da. Es ist nicht die Wirtschaftswelt, meine ich nicht. Manche von euch sind in Berufen, wo so Wirtschaftszahlen eine Rolle spielen. Nicht? Gewinnmaximierung und solche Sachen. Bei Vorstandssitzungen, was dann als Gespräch ist, wie können wir noch mehr Profit machen, noch mehr Umsatz, noch mehr Gewinn. Darum geht es doch, oder? Geht es nicht darum. Wo geht es VW darum? Toyota zu überflügeln, das ist ganz klar. VW will der größte, will der Autobauer in der Welt werden mit dem meisten Umsatz. Warum eigentlich? Warum? Weiß ich nicht. Ich kapiere es nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist der Gewinn davon, der größte Autobauer der Welt zu sein, die meisten Fahrzeuge zu verkaufen, den größten Umsatz, größten Gewinn zu machen? Für was? Ein Haschen nach Wind.
Da machen alle mit.
Machen, ja, das sind alle so dumm. Ja, ja. Und andere bleiben auf der Strecke. Ja. Aber nicht wahr, das ist, so ist die Welt. Und jetzt kommt Paulus und sagt, das alles nicht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Nicht nur fliehe. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit und so weiter. Ich möchte auch jeden Gläubigen warnen. In solchen Firmen in leitende Positionen aufzusteigen. Denn da musst du, wird von dir erwartet, einfach diese Geschäftsdinge innerlich mittragen. Du musst da mitmachen. Du musst das auch so sehen. Aber du sollst diese Dinge fliehen. Wie geht denn das? Das passt ja nicht, das kannst du doch nicht. Nein, du musst dich ja da voll für einsetzen, dass die Firma noch mehr Gewinn macht, noch mehr Umsatz. Dazu bist du in einer Top-Position in dieser Firma, wenn du denn da bist. Aber das sind Dinge, die du fliehen sollst. Wie willst du das vereinbaren? Ich halte das für äußerst gefährlich, wenn ein Christ in solch einer leitenden Funktion in solchen großen Firmen ist. Sein ganzes Inneres geht dabei zugrunde. Denn es ist ein Streben nach Dingen, wonach er gerade nicht streben soll. Wonach er streben soll, wird hier gesagt. Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Und dann gebietet er ihm das sogar im Namen des Herrn Jesus. Ja, in Vers 15 und 16 haben wir dann das Wesen Gottes. Er ist der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Ja, mit dem haben wir es zu tun, nicht? Mit diesem großen Gott. Wir haben das nicht mit den Großen dieser Welt zu tun, sondern wir haben das mit dieser Person zu tun. Und diese Person will ganz andere Dinge bei uns sehen. Und sie will, dass wir nach ganz anderen Dingen trachten, als das, wonach diese Welt trachtet und wo sie hinterherläuft. Wenn wir bisher die Warnungen hatten an die, die reich werden wollten, die also davor gewarnt werden, dann gibt es aber solche, die reich sind, auch unter Christen. Wenn Timotheus hier gesagt wird in Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Und dann, dass sie dann das Geld sinnvoll einsetzen, dass sie Gutes tun sollen. Was ich auch von einigen, die reich sind, genau weiß, dass sie so handeln. Dass sie das wirklich tun, das Geld, was sie viel haben, auch für vieles Gute einsetzen. Aber interessant heißt es hier, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf. Denken wir an die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Das war dieser gegenwärtige Zeitlauf. Da war der eine ganz reich, der andere ganz arm. Und dann plötzlich kommt nicht der gegenwärtige Zeitlauf, sondern die Zeit danach. Und dann haben sich die Dinge gerade umgekehrt. Jemand kann reich sein in dem gegenwärtigen Zeitlauf und auch danach, wenn er wirklich ein Christ ist. Dann kann er auch danach noch reich sein, reich bei Gott. Aber die Gefahr ist, dass jemand in der gegenwärtigen Zeit reich ist und arm bei Gott, arm danach. Wenn man schon reich ist, dann sollte das im guten Sinne genutzt werden. Und dann würden diese Reichen, das sehen wir Vers 19, sich eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Und damit ist natürlich nicht das nächste Geschäftsjahr gemeint, mit der Zukunft. Und auch nicht das Geschäftsjahr in 10 Jahren. Die Zukunft ist gemeint, die Zukunft nach dem Leben hier, nach diesem gegenwärtigen Zeitlauf. Wenn Sie Ihr Geld, was Ihnen anvertraut ist, in diesem Sinne nutzen für das Werk des Herrn, dann würden Sie dafür Nutzen tragen. Der Herr lobt ja, ihr kennt sicher dieses Gleichnis von dem ungerechten Verwalter, nicht? Der Herr lobt nicht seine Ungerechtigkeit, sondern er lobt seine Klugheit, weil er Vorsorge für die Zukunft getroffen hat, nicht? Er hat sich bei den Schuldnern seines Herrn Liebkind gemacht, indem er ihnen alle Schulden erlassen hat und gesagt, wenn ich dann meines Postens enthoben bin, dann nehmen die mich alle auf, weil ich habe ihnen ja Gutes zukommen lassen. Er hat an seine Zukunft gedacht. Und das lobt der Herr. Er sagt, der Mann ist klug, der denkt an die Zukunft. Und er sagt uns auch, ihr sollt auch an die Zukunft denken, aber nicht an die Zukunft morgen und übermorgen, an die Zukunft hier auf der Erde, sondern an die Zukunft nach diesem Leben auf der Erde. Und unser ganzes Leben soll im Hinblick auf diese Zukunft geführt werden, auch wenn wir denn im Besitz von mehr Geld sind als der Durchschnitt, viel mehr vielleicht als der Durchschnitt, dass wir auch dieses Mittel dann entsprechend einsetzen. Dann haben wir den abschließenden Appell an Timotheus: Bewahre das anvertraute Gut. Das anvertraute Gut war nicht 3 Millionen Euro, nicht? Das war eben was anderes, das war ein geistliches Gut, das, was er vor allem in der Gegenwart oder in der Nähe von Paulus gelernt hatte, das sollte er bewahren. Es gab anderes Gerede, leeres Geschwätz, und von dem sollte er sich abwenden. Und das Letzte, die Gnade sei mit dir. glaube, dass wir diese Worte, kann man nur verstehen oder aus welchem Herzen sie gesprochen wurde, wenn wir zurückerinnern uns, welche eine Verbindung Paulus und Timotheus hatte. Wir haben das am Anfang so in einem Überblick gesehen, wie eng diese beiden, der ältere Apostel und dieser jüngere Mitarbeiter, verbunden waren über Jahre, ja bis an das Ende des Lebens von Paulus, bis hin zu seinem Märtyrertod. Es gab solche, die hatten Paulus verlassen. Ein Demas, der hatte diesen Zeitlauf lieb gewonnen. Vielleicht das Geld? Wir wissen es nicht, was es war, was Demas lieb gewonnen hatte. Er hatte Paulus verlassen, Timotheus nicht. Bis zum Ende war er mit ihm verbunden. Und sie waren im Moment örtlich getrennt. Und dann sagt Paulus, die Gnade sei mit dir. Wie viel Herz ist da mitgeschwungen? Wie viele Gedanken bei Paulus, wenn er an Timotheus dachte? Er kannte viel von seinem Dienst. Er wusste, wie schwer der war, wie viele Übungen da waren. Er hatte doch gesagt, er habe niemanden gleichgesinnt wie ihn. So einer war Timotheus. Und Paulus wusste aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung, wie anstrengend der Dienst für den Herrn war. Und dann wusste er, wie anstrengend das auch für einen Timotheus ist. Und er wusste vielleicht auch, dass Timotheus jemand war, der vielleicht ein wenig, das war kein Draufgänger. Nicht? Bei Paulus haben wir manchmal den Eindruck, das war so ein Draufgänger, ein Mann voller Energie, vor seiner Bekehrung und nach seiner Bekehrung. Ein Mann, der vor nichts zurückschreckte. Unwahrscheinlichen Mut. Timotheus war nicht ganz so. Er war wohl etwas, wenn man so sagen darf, zarter beseitet. Bei ihm bestand die Gefahr, sich des Evangeliums zu schämen, wenn er merkte, er kam nicht an, sich zurückzuziehen. Auch sein häufiges Unwohlsein von seinem Magen spricht wohl dafür, dass ihm, wir sagen, das ist schlecht, einem auf den Magen nicht. Dem waren manche Dinge auf dem Magen geschlagen. Der war, ich sage nicht gerade ein Sensibelchen, das würde zu weit gehen, nicht? Aber er war empfindsam und Paulus wusste das. Und da hat er doch manche, ja, da wünscht er ihm, die Gnade sei mit dir. Ich kenne euch, viele von euch, nicht näher so. Aber wir alle brauchen Gnade für unsere Lebensumstände. Du für deine, ich für meine. Für jeden Tag brauchen wir seine Gnade. Gott möge sie, wird sie uns geben, aber möchten auch wir etwas von den Ermahnungen, die heute da waren, die Timotheus gesagt wurden, auch für uns ernst nehmen und sagen, Herr, ich möchte dem Timotheus gleichen. Auch ich möchte dein Wort bewahren. Paulus und Timotheus lebten am Anfang der christlichen Zeit. Wir leben am Ende der christlichen Zeit. Das zu bewahren, ist etwas ganz, ganz Großes. Das kostet viel in unseren Tagen.